Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wenn es um die Kolonialgeschichte geht, greifen viele Wissenschaftler häufig auf die gleichen Quellen zurück. Und das sind in der Regel schriftliche Überlieferungen weißer Kolonialherren und Missionare, die aus ihrer Perspektive die Situation in dem jeweiligen Land geschildert haben. Das wollte der Historiker Professor Prinz Kuma Ndumbe III., der zuletzt in Deutschland an der Freien Universität Berlin lehrte, nicht mehr hinnehmen. Deshalb ließ er von Kameruner Doktoranden und Studierenden hochbetagte Zeitzeugen und deren direkte Nachfahren befragen. Mithilfe der Gerda-Henkel-Stiftung wurden die Interviews transkribiert und ins Deutsche übersetzt. Mehr zu dem Forschungsprojekt hören Sie jetzt von Barbara Weber.
Deutschland, Deutschland, über alles, in der Welt. Von der Macht bis an die Meme.
Kamerun, Idea, Dezember 1983. Papa Omok Thomas Franz erinnert sich.
Deutschland, Deutschland, über alles. Über alles in der Welt.
Vielen Dank, Papa. Was heißt das? Der Deutsche. Deutschland steht über den Völkern. Deutschland steht über allen Völkern? Allen Völkern. Wann haben Sie das gesungen? Hier in der Schule? Ich habe es in der Schule gelernt. Das war die Nationalhymne. Hier in Kamerun. In Kamerun. Als die Deutschen da waren.
Deutschland, Deutschland, überall.
Der damals frisch promovierte Historiker Wang Song befragte nicht etwa seinen Vater nach Erinnerungen aus der deutschen Kolonialzeit. Papa ist in dem Fall die respektvolle Anrede eines alten Mannes. Papa Omok ging seit dem 3. Dezember 1905 auf eine deutsche Schule. In der Zeit teilte er das Schicksal mit vielen anderen Kindern in deutschen Kolonien.
Wenn man jetzt diese Alten hört, ob jetzt in Douala, in Buea, in Yaoundé, dann erzählen sie praktisch das Gleiche. Wie hat die Schule angefangen? Der Missionar kommt, sagt zum König oder zum Dorfvorsteher, ich brauche Kinder und so weiter. Gib mal Kinder. Und die Kinder kommen dahin zu diesem Unterricht, der auch sehr religiös, also christlich-religiös geprägt war. Und wenn ein Kind gefällt hat, wissen Sie, was dann passiert?
Fragt der Historiker Professor Prinz Kuma Ndumbe III.
Wenn das Kind gefällt hat, dann holt der Missionar einen Soldaten. Oder einen Polizisten später, weil am Anfang hat es ja keine Polizei gegeben, sondern nur Soldaten. Und man geht zum Haus des Kindes, das gefehlt hat. Und jeder meint, okay, sie wollen das Kind zurückbringen, vielleicht mit Gewalt. Nein, sie holen den Vater und die ziehen den Vater aus öffentlich und der bekommt dann 25 Peitschenhiebe vor dem Kind. Das erzählen diese alten Menschen. Sie sagen, die Kinder sind dann so traumatisiert, wie der Vater entehrt wurde. Und dann sagen sie, ich will das nicht mehr sehen. Ich gehe in die Schule. Und das haben wir aus Buea, von Papalambe. Das haben wir aus Douala. Das haben wir aus Yaoundé. In Yaoundé sagten sie sogar, nicht 25 Peitschenhiebe, sondern 75 bekam der Vater. Verstehen Sie?
Kolonialgeschichten verliefen häufig nach bestimmten Mustern. Zuerst gründeten die großen Handelshäuser Niederlassungen vor Ort, immer auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Produkten wie Kautschuk, Elfenbein und Ebenholz. Europäische Waren wie Stoffe, Spirituosen und Salz hingegen fanden auf afrikanischer Seite viele Interessenten. Die Hamburger Firma Woermann gehörte damals zu den großen deutschen Händlern, die in Westafrika mitmischten.
die eben auch mit dem Export von Spirituosen ein Vermögen machte und dann eben auch mit dem Import von Rohstoffen aus Westafrika nach Hamburg und über Hamburg dann nach Deutschland und ins Deutsche Kaiserreich, das 1871 gegründet worden war.
Dr. Jürgen Zimmerer ist Professor für Geschichte Afrikas und Leiter der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe an der Universität Hamburg.
Also ich bin jetzt kein großer Experte. Es gibt natürlich auch lokale Produktionen von alkoholhaltigen Getränken. Allerdings dieser Spirituosen-Export, der Schnapshandel, für den die Firma Woermann zum Beispiel schon zeitgenössisch auch in Europa kritisiert worden war, der stellte das auf eine ganz neue Grundlage, eben auch mit den Problemen der Alkoholsucht, die man zum Beispiel ja auch aus Nordamerika kennt. Also dürften ja die meisten bekannt sein. Also man handelte schon mit Rauschmitteln, von denen man wusste, dass sie schwere soziale Verwerfungen in Afrika zur Folge hatten. Firma Woermann wurde unter anderem damit, insgesamt mit dem Handel, aber eben auch mit dem Schnapshandel sehr wohlhabend, sehr einflussreich und dann eben auch für die weitere Geschichte des deutschen Kolonialreiches nicht unerheblich.
Denn die politischen Interessen trafen mit dem wirtschaftlichen zusammen.
Also die spannende Frage ist, dass Bismarck 1884, 85 plötzlich das Deutsche Reich zur Kolonialmacht machte, obwohl er vorher immer ein Gegner der deutschen Kolonialherrschaft war.
Der Reichskanzler teilte mit vielen anderen die Überzeugung, dass Deutschland nicht stark genug wäre, um Kolonialmacht zu sein. Zudem fürchtete er Konflikte mit anderen europäischen Mächten. Letztendlich führten innenpolitische Erwägungen zum Meinungsumschwung und zur Gründung des deutschen Kolonialreiches.
Das geht zurück, nicht ganz unwesentlich, auf Hamburg, auf die Hamburger Handelskammer, in der vor allem Adolf Woermann im Namen der Handelskammer Bismarck bat, die Besitzungen Hamburger Kaufleute in Westafrika unter deutschen Schutz zu stellen.
Es gibt noch weitere Gründe für den Kurswechsel, meint Jürgen Zimmerer.
Es ist wahrscheinlich eine Mischung. Zum einen, dass Bismarck die Kolonialbegeisterung oder die kolonialbegeisterten Kreise im Reich zufriedenstellen wollte, dass Bismarck eben auch neue innenpolitische Verbündete suchte und dass natürlich jetzt dieses Schreiben der Hamburger Kaufmannschaft ihm praktisch auch die Rechtfertigung dafür lieferte. Und so kam es eigentlich in enger Zusammenarbeit zwischen der Hamburger Handelskammer und Bismarck, der ja vor den Toren der Stadt seine Residenz hatte in Friedrichsruh, eben zu diesem Kurswechsel.
Bismarck als großer Stratege kalkulierte natürlich die rivalisierenden Interessen. Dazu zählten weniger die der afrikanischen Bewohner vor Ort als vielmehr die der europäischen Mächte, die um Einfluss und Reichtum in den Kolonien buhlten.
Im Grunde, um hier die eigene Position durchzusetzen und einen großen europäischen Konflikt zu vermeiden, berief Bismarck eben 1884 die Berliner Afrika-Konferenz ein, in dem Vertreter der Kolonialmächte sich im Grunde darüber einigten, wie ihre Besitzansprüche angemeldet werden könnten, ohne dass es zu einem europäischen Krieg kommt. Das heißt, afrikanische Interessen, afrikanische Repräsentanten waren nicht zugegen.
Dem deutschen Kanzler ging es eigentlich nur um das Abwägen der Interessen der europäischen Mächte untereinander. Er wollte auf jeden Fall einen Konflikt innerhalb Europas oder unter den Mittel- und Großmächten verhindern.
Entsprechend findet man eben, wenn man heute noch eine Karte Afrikas sich ansieht, diese Linealgrenzen. Diese tatsächlich auf Karten mit lineal gezogenen Grenzen, die ohne Rücksicht auf lokale Entwicklungen einfach Gruppen, die teilweise zusammengehörten, in verschiedene Kolonien aufteilten und andere Gruppen, die in historischer Rivalität und Feindschaft zueinander standen, plötzlich in einer Kolonie vereinigten. Und da aus diesen Kolonien dann im Grunde die unabhängigen Nationalstaaten Afrikas hervorgingen, ist ein Teil der Minderheitenprobleme Afrikas tatsächlich auf diese koloniale Grenzziehung zurückzuführen.
Die deutschen Kolonien unterstanden zunächst dem Auswärtigen Amt, später dem Reichskolonialamt. Vor Ort an der Spitze regierte der Gouverneur, darunter die Bezirks- und Distriktsamtsmänner. Neben Juristen häufig auch einfache Offiziere, denen die Machtfülle zu Kopf stieg. Gepaart mit einem rassistischen Grundverständnis führte das systematisch zu Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen. Die einheimischen Eliten vor Ort wurden häufig eingeschüchtert und zu Schutzverträgen genötigt. Jürgen Zimmerer.
Der Begriff des Schutzes ist ja auch im Schutzgeld dabei und die Logik ist schon einfach auch ähnlich. Das heißt, man zwingt teilweise in Konflikten den Vertragspartner zu sagen, du unterschreibst jetzt, dass du unter dem Schutz stehst und wir schützen dich dann auch gegen deine Feinde. Das waren Verträge, die eben Freundschafts- und Schutzverträge, die oft auch nicht freiwillig abgeschlossen worden sind, die in denen auch darüber gelogen wurde, was man eigentlich damit machen würde.
Was passierte, wenn ein solcher Vertrag nicht unterzeichnet wurde, weiß Prinz Kuman Dumbe der Dritte aus Erzählungen seines Großvaters.
Also mein Großvater hieß Kumambape und der Name, der in der Literatur eingegangen ist, ist Lok Preso. Nicht? Er war der König der Bele Bele. Mein Großvater hatte gesagt, er unterzeichnet nicht. Und Sie wissen das. Nachdem mein Großvater dann gesagt hat, er unterschreibt nicht, hat es Krieg gegeben. Sie haben dann seinen Palast bombardiert.
Nicht ohne vorher den Palast zu plündern.
Und sie haben den Tange herausgeholt.
Reichhaltig verzierte Schnitzereien, die den Schiffsbug Kameruner Könige schmückten.
Und aus der Forschung sieht man, dass die haben nicht nur einen Tange, das war Krieg, die haben mehrere Tanges. Also dann ist diese Schnitzerei, ne? Mehrere nach München gebracht. Und es wäre schön, wenn das Münchner Museum für Völkerkunde, das jetzt Museum 5 Kontinente heißt, wenn die wirklich sagen, was im Depot ist. Die haben nicht nur einen Tange in Deutschland.
Wehren konnte sich König Lok Preso nicht. Die koloniale Rechtsprechung ließ Einheimischen keine Chance, gegen Weiße vor Gericht zu siegen. Professor Jürgen Zimmerer.
Wichtig ist, dass der koloniale Staat im Grunde ein rassistisches Rechtssystem anlegte. Das heißt, es gibt meines Wissens in keiner deutschen Kolonie die Möglichkeit, dass im Grunde ein Deutscher, ein Weißer unter die Rechtsprechung eines afrikanischen Chiefs kommen könnte. Und das ist ganz entscheidend, weil das nimmt nämlich auch diese rechtlichen Fiktion, man hätte hier Freundschafts- und Schutzverträge, denn Übergriffe deutscher Soldaten, deutscher Assessoren, deutscher Siedler, Kaufleute etc. können eigentlich nur von deutschen Richtern geahndet werden und die ahnden sie meist nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass im Grunde, da sind wir hier wieder beim Thema Rassismus, Afrikanern einfach die grundsätzliche Glaubwürdigkeit abgesprochen wurde, um überhaupt vor Gericht als Zeuge aufzutreten.
Der 96-jährige Papa Pega André schilderte seine Erlebnisse während der Kolonialzeit in der Landessprache Bazaa. Die Rechtlosigkeit der einheimischen Bevölkerung habe sich auch bei Arbeitseinsätzen gezeigt, die nicht selten tödlich verliefen. Zum Beispiel bei den Bauarbeiten an der Eisenbahnstrecke in Jok.
Haben die Deutschen euch dort in Jok überhaupt nicht entlohnt? Die Arbeiter von Jok bekamen nur spärliche Mahlzeiten. Ach ja? Jok hat über 1 Million Menschen das Leben gekostet. Was wart ihr damals für sie? Ach, Arbeitstiere. So konnte man auch die vielen Todesfälle problemlos rechtfertigen. Du weißt das nicht. Man wurde oft mit dem Stock geschlagen. Unsere Körper waren mit Prellungen überzogen, wegen der schlechten hygienischen Zustände in unseren Barackenlagern und der schlechten Behandlung. Diese Arbeiten wurden in Ketten ausgeführt und unter Peitschenhieben, damit niemand sich ausruhte.
Die knapp 180 Interviews, alle in den 1980ern aufgenommen, konnte Professor Prinz Kuman Dumbe der Dritte mit seinem Team mithilfe der Gerda-Henkel-Stiftung transkribieren und übersetzen. Schon 23 zweisprachige Bücher mit Originalinterviews brachte die von ihm gegründete Fondation Africa Avenir heraus. Weitere sollen folgen. Seine Motive?
Schauen Sie, es ist ein Wahnsinn, dass die Geschichte afrikanischer Länder, sagen wir mal in den letzten 100 Jahren, aufgeschrieben wurde von den Kolonialherren aus ihrer Sicht und in ihren Sprachen mit ihren Dokumenten. Und nach der Unabhängigkeit afrikanischer Länder, wo man dann Universitäten aufgebaut haben und afrikanische Forscher dann angefangen haben, über ihre Geschichte zu forschen, da merkt man, dass auch diese afrikanischen Forscher eigentlich mit europäischen Dokumenten der Kolonialherren arbeiten müssen, um ihre eigene Geschichte überhaupt verstehen oder interpretieren zu können. Und da habe ich mir gesagt, damals in den 80er Jahren, das kann nicht gehen.